ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Dieses Mal ohne Anja Meyer, dafür mit der Nummer 1 unseres Staates, mit dem Bundespräsidenten, mit Frank-Walter Steinmeier. Der hat in dieser Woche 3 Tage lang vom nördlichen Sachsen aus regiert, genauer gesagt aus Delitzsch. Vor ein paar Jahren hat das Bundespräsidialamt mal die sogenannte Ortszeit erfunden. Der Bundespräsident geht raus in kleine, mittelgroße Städte, die sonst nicht unbedingt im Scheinwerferlicht stehen. Und ich hatte da Gelegenheit, mit Frank-Walter Steinmeier zu sprechen, über Frust auf dem Land, über die Angst vieler vor der AfD, warum er der untergegangenen Ampel ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellt, sowie die Frage, warum in seinen Augen die Ostdeutschen noch viel zu selten an entscheidender Stelle unseres Staates vorkommen.
Diese Ortszeit machen Sie zum 15. Mal. Das heißt, Sie waren mehr als ein halbes Dutzend Mal in der Bundesrepublik unterwegs, davon die mehrheitlich im Osten. Sie haben angefangen in Altenburg, Sie waren in Senftenberg in Brandenburg, Sie waren in Freiberg in Sachsen, auch in Stendal. Wenn Sie an all diese Begegnungen zurückdenken, können Sie noch zu jedem Ort zuordnen, was das bestimmende Thema war? Oder ist es so, dass man quasi die Impulse mitnimmt und es als Ganzes verortet?
Ich glaube, ich kann das noch zuordnen. Wenn Sie an Senftenberg erinnern, war die Grundthematik durchaus ganz ähnlich wie hier in Delitzsch, eine Region, die auch vom Bergbau geprägt war, vom Tagebergbau geprägt war, wobei die Transformation dort eher begonnen hat, schon noch zu Zeiten der DDR der Rückbau stattgefunden hat, aber wo natürlich Unzufriedenheit herrscht mit dem Strukturwandel, soweit er dort erreicht worden ist. Wir, die von außen kommen, hatten den Eindruck, dass Senftenberg eigentlich viel weiter ist, als die Menschen, die dort wohnen, den Eindruck hatten. Aber man muss mit der Situation umgehen und sich im Gespräch mit den Menschen vor Ort informieren, was denn eigentlich fehlt. Und was oft fehlt, ist die direkte Koppelung zwischen den Arbeitsplätzen, die verloren gehen, und denen, die neu hinzukommen. Will sagen, diejenigen, die im Bergbau ihre Arbeit verloren haben, profitieren natürlich nicht unmittelbar davon, dass im Tourismus neue Arbeitsplätze entstehen. Und deshalb schaue ich auf Delitzsch mit besonderem Interesse, weil hier eben in 3 Entwicklungsschüben, das ist wahrscheinlich unzureichend, wenn ich das sage, aber 3 Entwicklungsschüben, die ich von außen in der Vorbereitung wahrgenommen habe, an der Zukunft dieser Stadt gearbeitet wird. Ich will sagen, in der Vergangenheit, in den 90er Jahren, den 10er Jahren dieses Jahrhunderts, lag der Schwerpunkt darauf, die historische Altstadt, die noch ziemlich komplett erhalten war, tatsächlich zu renovieren, grundlegend zu sanieren. Ich glaube, das hat Delitzsch ein ganz anderes Lebensgefühl gegeben, weil die Menschen hier gerne wohnen, Familien eher hinzuziehen. Will sagen, die Bevölkerungsentwicklung, von der man befürchtet hatte, dass sie runtergeht, ist stabil geblieben, sogar mit leichten Zugewinnen. Das Zweite ist, dass man hier sehr darauf bedacht war, die kommunale Politik sehr darauf bedacht war, etwas hinzuzufügen, was in der Demokratie eigentlich unverzichtbar ist, Begegnungsräume nämlich. Und dazu gehört ganz zentral etwas, was wir gestern gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der DLRG und vielen Beschäftigten in dem neu errichteten Freibad, genauer gesagt einem neu errichteten Hallenbad in Kombination mit einem jetzt demnächst vollständig renovierten Freibad. Eine Begegnungsanlage, die nicht nur dem Schwimmsport dienen wird, sondern die der Stadt ein neues sportliches und kulturelles Zentrum liefern wird. Das hat die Gegenwart ebenso geprägt wie das Kulturangebot in dieser Stadt, wo wir gestern Abend beim Besuch der Theaterakademie und jungen Künstlerinnen und Künstlern uns einen eigenen Eindruck verschaffen konnten mit einem Auftritt, der das Publikum begeistert hat. Aber das alles würde nicht reichen, wenn man nicht auch den Blick in die Zukunft gerichtet hätte. Und das hat mich heute wirklich begeistert. Ich weiß nicht, ob Sie mal Gelegenheit hatten, auf dem alten Gelände der Zuckerfabrik zu waren, die ja waren, die ja zum Teil nach 45 auch demontiert worden ist und in die Sowjetunion abtransportiert worden ist, zu DDR-Zeiten wieder aufgebaut worden ist, vor etwa 20 Jahren dann vollständig geschlossen worden ist. Und was ich so schnell nicht vergessen werde, war das Gespräch mit zwei ehemaligen Mitarbeitern dieser Zuckerfabrik, die die Schließung der Fabrik erlebt haben, getrauert haben, sie wohnten unmittelbar daneben, getrauert haben, dass auf diesem Gelände die letzten 20 Jahre nichts mehr los war. Und gerade diejenigen, deshalb schildere ich es, waren so froh darüber, dass jetzt neues Leben entsteht. Und zwar nicht nur für Wissenschaftler, sondern da es um die Transformation der Chemie geht, die Zukunft der Chemie, geht es nicht nur um Erkenntnisgewinne, sondern es geht ja auch um die Lösung von ganz praktischen Fragen wie der Zukunft der Energiegewinnung. Ich sage das deshalb, weil vielleicht im Unterschied zu manch anderen Städten der Strukturwandel hier geglückt ist und weiter glücken wird, weil bei den 700 Arbeitsplätzen, die dort neu entstehen werden, in dem Zentrum für die Transformation der Chemie. In diesem Zentrum werden von den 700 Arbeitsplätzen etwa 80% auch von Nichtwissenschaftlerinnen und Nichtwissenschaftlern besetzt sein. Das schafft natürlich ein Potenzial, bei dem sich Menschen aus der Region auch ihre Zukunft auf diesem neu gestalteten Gelände in diesem neu gestalteten Zentrum vorstellen können.
Aber Herr Bundespräsident, Sie haben gerade schon mal den Unterschied beschrieben zwischen, man kommt von außen hin und erlebt genau diesen Wandel, diesen Weg nach oben und dem, was vor Ort wahrgenommen wird. Wir sind ja auch in einer Stadt, wo bei der Bundestagswahl jeder Zweite mit seiner Stimme explizit eine Partei gewählt hat, die, ich will nicht nahe sagen, Protest ist, sondern ein deutliches Zeichen setzt. Ein Teil, der viel größere Teil, hat eine vom hiesigen Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingeschätzte AfD gewählt. Der andere hat eine Partei gewählt, die von Sarah Wagenknecht angeführt wird. Das heißt, dieser Frust ist da. Wir haben das immer wieder erlebt. Warum wird nicht wahrgenommen, wie viel hier schon passiert ist?
Naja, ich glaube, es nützt nichts, die Entwicklung zu beklagen, die ja insgesamt ausweist ein gesunkenes Vertrauen in Demokratie oder sagen wir in demokratische Institutionen und ihre Repräsentanten. Das ist so, das nehmen wir wahr und das drückt sich in Wahlergebnissen aus. Die Frage ist ja nur, sollen wir das einfach nur beklagen oder sollen wir etwas dagegen tun? Und ich plädiere sehr dafür, dagegen etwas zu tun und das hat zwei Bedingungen. Erstens, gute Politik, das richtet sich auch an die neue Bundesregierung. Ich hoffe sehr, dass man im Stil untereinander einen anderen Stil pflegt als derjenige, der zuletzt beklagt worden ist. Will sagen, nicht jeden Streit öffentlich zu inszenieren, sondern im Wissen darum, dass Lösungen immer auch im Streit gefunden werden, muss sich auf die Lösung von Problemen, auf die Findung von Kompromissen zu konzentrieren, wo immer sie möglich sind. Und das Zweite heißt natürlich auch, Zeit zu investieren. Deshalb bin ich hier auf diesen Ortszeiten, Zeit zu investieren und zu sagen, ich höre das, was es an Kritik gibt und vielleicht kann ich auch die Möglichkeit nutzen, hin und wieder auch etwas zu sagen über den Vergleich, den ich zwischen Ost und West und Nord und Süd in unserem Land habe und vielleicht auch zu einer etwas angemesseneren, gerechteren Selbstbeschreibung der Situation zu kommen. Hier in Delitzsch habe ich den Eindruck, ist das gar nicht so sehr gefordert. Mein Eindruck ist, die Leute wohnen gerne hier. Sie wissen, dass die Stadt sich entwickelt und diese Stadt auch Zukunftsperspektiven baut mit der Zustimmung dieser Bevölkerung. Deshalb hoffe ich sehr, dass sich die Anstrengungen, die die Kommunalpolitik vor Ort leistet, unterstützt durch die Landespolitik und demnächst auch durch bundespolitische Entscheidungen, dazu führen, dass wir die geronnene Skepsis in Demokratie und demokratische Institutionen, dass wir die mindern und wieder neues Vertrauen in Politik schaffen.
Aber es ist doch bestimmt nicht nur damit getan, dass eine Bundesregierung künftig ich sag mal, geräuschlos arbeitet und nicht so 3 Jahre.
Habe ich noch nicht gesagt.
Nee, sondern was muss noch dazukommen? Also wo sehen Sie noch die Gründe dafür, dass sich hier die Hälfte der Wahlbürger für Parteien entscheidet, die nicht unbedingt jetzt als Stützen unseres Staates bekannt sind?
Ja, bei dem hier würde ich schon mal Einhalt gebieten und sagen, es ist ja kein spezifisch ostdeutsches Phänomen, dass sich Menschen, sagen wir, jedenfalls auch aus Protest anderen Parteien anschließen. Und deshalb sage ich, das, was wir miteinander gerade bereden, diskutieren wir im Augenblick in Delitzsch, in Ostdeutschland. Aber ich kenne Regionen in Westdeutschland, in denen wir das mit derselben Dringlichkeit zu diskutieren haben. Deshalb, ja, es reicht natürlich überhaupt nicht, sich auf den Stil zu konzentrieren, sondern die Leute erwarten Antworten, zum Beispiel auch, was die Energiepreise angeht. Eins der herausragenden Themen, denen sich die Bundesregierung als erste widmen will und widmen wird. Wir brauchen Anstöße, bei denen die Menschen nicht nur den Eindruck haben, sondern wissen, dass es eine Änderung im Stil und im Inhalt geben wird, die auch zu Konsequenzen und der Verbesserung von Lebensbedingungen, Wirtschaftsbedingungen in diesem Lande führen. Also nicht nur Stil, sondern gerade auch Inhalte.
Wo Sie es ansprechen, Sie sind ja bekanntermaßen Fan des FC Schalke 04. Gehen wir nach Gelsenkirchen, erreichen wir den Wahlkreis mit der höchsten AfD-Quote Nordrhein-Westfalen um die 25%.
Nicht Gelsenkirchen ist der Grund, aber das ist einer der Gründe dafür, wenn ich es aufs Ruhrgebiet oder auch auf Regionen in Süddeutschland schaue, wo die Gründe, radikale, auch rechtsextreme Parteien zu wählen, möglicherweise ganz andere sind als die, die wir hier in Ostdeutschland feststellen oder, wie Sie eben genannt haben, im Ruhrgebiet. Bei manchen ist es die Sorge darum, dass die Wirtschaft einen Verlauf nimmt, dass der erworbene Besitzstand in Gefahr gerät. Im Ruhrgebiet gibt es, insbesondere im nördlichen Ruhrgebiet, gibt es Unzufriedenheit darüber, dass der Strukturwandel weniger glückt ist als in anderen Teilen des Ruhrgebietes. Und hier in Teilen Ostdeutschlands gibt es wiederum andere Gründe, mindestens Gründe, die hinzukommen. Und das hat zu tun mit den Erinnerungen und Erfahrungen der Nachwendezeit und sicherlich auch damit, dass wir noch eine riesige Repräsentationslücke bei den Führungspositionen, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, sei es in der Kultur, sei es im Sport, aber wenn ich das so sagen darf, auch an Sie gerichtet, auch in den Medien haben, wo es eine gewaltige Unterrepräsentanz von Menschen mit einer ausgewiesenen ostdeutschen Biografie gibt.
Wir haben kürzlich bei uns im Podcast mit Klaus Junghans gesprochen, der ist Bürgermeister von Frankfurt an der Oder, hat lange auch im Adenauerhaus gearbeitet. Und auf die Frage, wie man denn das Vertrauen in die Demokratie wiederherstellen kann, sagte er ehrlich gesagt, ich fürchte, das Vertrauen in manchen Teilen Ostdeutschlands war nie da in diesen Staat. Und er sagte, wenn Sie sich die Wahlergebnisse angucken, zwar ist jetzt die AfD sehr hoch, aber die Wahlbeteiligung ist auch sehr hoch. In früheren Zeiten war die Wahlbeteiligung niedriger. In Sachsen-Anhalt lag sie mal um die 50%. Möglicherweise sind die Leute nie hingegangen. Gehen Sie bei der These mit, dass wir gar nicht über verlorenes Vertrauen reden, sondern vielleicht auch über Vertrauen in Teilen der Gesellschaft, das nie da war?
Ich habe das von Herrn Junkers nicht gehört, kann es jetzt nur so entgegennehmen, wie Sie es berichten. Ich glaube, mit Blick auf die Geschichte, die wir 1990 erinnern, die ja eigentlich auch weiter zurückreicht, wenn wir in das 19. Jahrhundert zurückdenken, der Beginn der Arbeiterbewegung oder der erste Demokratieversuch in Deutschland in Weimar. Das hat alles seine Wurzeln in Ostdeutschland und ich glaube, viel davon war auch noch wirksam 1989. Ohne die friedliche Revolution wäre dieses Land nicht wiedervereinigt worden. Deshalb will ich jedenfalls nicht daran glauben, dass die Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen die Wende 1990 und in den Jahren danach erlebt haben, sie mitbewirkt und gestaltet haben. Deshalb will ich mir nicht vorstellen, dass die in der Demokratie nie angekommen sind. Ich setze darauf, dass wir manches, was an Skepsis gewachsen ist, auch wieder verändern können. Und ehrlich gesagt, ich fände es auch ein bisschen feige, wenn wir uns jetzt in die Furche legen und sagen, das sind eben Entwicklungen, die sind so und nicht änderbar. Mein Plädoyer ist, lasst uns noch mehr Zeit und mehr Präsenz investieren, um mit den Leuten wieder ins Gespräch zu kommen, wo das Gespräch verloren gegangen ist.
Gleichwohl sagen Sie, wir sollen uns nicht in die Furche legen. Wenn Sie hier leben, höre ich von vielen, aber auch ein Gefühl von Angst, von Furcht, die vor den Wahlen überlegt haben, ob sie ihre Koffer schon mal bereitstellen bei Wahlergebnissen der AfD von 40-50%. Das sind Leute, die anders denken. Das sind Leute, die beispielsweise homosexuell sind, Kinder haben, wo die Kinder auf dem Land zur Schule gehen, wo die AfD immer wieder Fragen in diese Richtung ganz bewusst stellt, um zu polarisieren. Was sagen Sie denen? Haltet durch, es müssen auch noch ein paar überbleiben, die den anderen was entgegensetzen?
Ja, ich meine, das ist jetzt, klingt in Ihren Augen möglicherweise nicht ausreichend. Und wenn ich es Ihnen mit meiner Überzeugung sage, mag das auch nicht der Fall sein. Aber umgekehrt, mir geht's um die Ermutigung der Ermutiger, die wir brauchen. Und denen müssen wir die Gründe zur Angst nehmen. Das heißt, auf der einen Seite, da wo Extremismus umschlägt in Straftaten oder in öffentlicher oder nicht öffentlicher Diskreditierung von Personen, muss dem Einhalt geboten werden, notwendigerweise, wo das möglicherweise notwendig ist, auch durch Polizei und Strafverfolgungsbehörden. Aber wir dürfen doch auf keinen Fall zulassen, dass sich die Zustände so entwickeln, dass die Leute tatsächlich die Koffer packen und weggehen. Das ist auch Aufgabe der Politik. Und ehrlich gesagt, wir sind noch nicht in der Situation, dass die Politik hier handlungsunfähig wäre.
Gleichwohl haben Sie schon mit André Neumann, dem Oberbürgermeister von Altenburg, darüber diskutiert, Gewalt gegen Politiker, Kommunalpolitiker, die das immer wieder erleben, die es im Wahlkampf erleben. Eine Freundin ist im Wahlkampf in Brandenburg, wollte jemand ein grünen Plakat runterreißen, dann hat sie dem mal mitgeteilt, dass das vielleicht nicht so das Richtige ist in einem Wahlkampf, worauf er tätlich geworden ist. Es gab ein Gerichtsverfahren. Das sind ja alles Vorfälle, die sich häufen. Jetzt können wir darüber reden, ob die nicht auch in Westdeutschland zunehmen oder nicht. Aber wie gehen wir mit dieser zunehmend polarisierten Gesellschaft, in der es scheinbar keine Hemmungen mehr gibt, um?
Erstens, Ihr Hinweis in einem Halbsatz ist völlig gerechtfertigt. Wir reden auch hier nicht über ein ostdeutsches Phänomen. Ich kümmere mich seit 7-8 Jahren um Bürgermeister und Gemeinderäte, die entweder Gewalterfahrungen haben oder aber jedenfalls so nachhaltig, meistens über soziale Medien oder in der Corona-Zeit, wie beim Bürgermeister von Altenburg, auch durch Demonstrationsgeschehen vor dem eigenen Haus bedroht worden sind. Ich kümmere mich seit 7 Jahren darum, weil ich aufmerksam geworden bin durch einen Fall, der sich in einer völlig gesettelten Gegend in der Nähe des Bodensees in Westdeutschland ereignet hat, wo einer Bürgermeisterin wegen eines Bebauungsplans, der einigen Leuten nicht gepasst hat, ihr den Galgen in den Garten gestellt haben. Es ist ja oft nicht so, und deshalb, dieser Abschied verläuft häufig still und leise, dass Bürgermeister, die das erlebt haben, mit großem Aplomb zurücktreten, sondern die entscheiden sich dann einfach nicht wieder zu kandidieren. Und sowas ist leider häufig vorgekommen, im Osten wie im Westen. Deshalb kümmere ich mich seit vielen, vielen Jahren um diejenigen, die in dieser Art und Weise bedroht worden sind. Wir stärken ihnen den Rücken, auch gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden. Und ich hoffe sehr, dass diese gegenseitige Stärkung, die mittlerweile stattfindet, auch dazu führt, dass weniger bereit sind zu weichen, wenn es Angriffe gibt. Aber vor allen Dingen kommt es darauf an, dass die Angriffe auch verfolgt werden.
Wir haben darüber ausführlich über seine eigenen Erlebnisse, Erfahrungen und Konsequenzen mit André Neumann gesprochen. Das ganze Gespräch kann man auch noch einmal nachhören in der ARD-Audiothek. Herr Steinmeier, lassen Sie uns noch mal kurz über dieses West-Ost-Verhältnis reden. Ihre Sprecherin, die Sie begleitet, auch wieder hier in Delitzsch, Kerstin Gamelin, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass ostdeutsche Erfahrungen zu wenig wertgeschätzt werden, zum Teil zu wenig abgefragt werden. Ist das Ihr Eindruck bis heute, dass vielfach in entscheidenden Diskussionsbereichen Wessis das Ganze noch unter sich ausmachen und nicht nachfragen, wie habt ihr das erlebt?
Das Thema habe ich versucht anzusprechen unter dem Stichwort der sogenannten Repräsentationslücke. Wenn die Repräsentationslücke so groß ist, dass im Bereich der Justiz, im Bereich der Medien weniger als 10% von Menschen mit einer ostdeutschen Biografie sitzen, dann ist es doch völlig klar, dass eine ostdeutsche Sichtweise unterrepräsentiert ist. Und wir kennen das aus anderen Bereichen der Gesellschaft. Teams sind dann stark, wenn sie so zusammengesetzt sind, dass sie das Wissen und die Erfahrungen aus möglichst vielen unterschiedlichen Bereichen sammeln. Das haben wir in vielen Bereichen, Stichwort Ost und West, das haben wir in vielen Bereichen noch nicht erreicht. Und ich weiß natürlich und weiß aus Erfahrungen, die wir an Kaffeetafeln und anderswo gesammelt haben, dass der Hinweis darauf, dass es einen ostdeutschen Bundespräsidenten gab und eine ostdeutsche Kanzlerin gab, dass dieser Hinweis eben bei der Größenordnung der Repräsentationslücke, von der ich gesprochen habe, nicht ausreicht.
Herr Bundespräsident, wo Sie das gerade ansprechen, es gab ja im November eine Rede des Schriftstellers Marco Martin, der bei einem ihrer Empfänge für Beachtung gesorgt hat. Sie selber haben, wie man hört, auch noch kontrovers mit ihm diskutiert anschließend. In dieser Rede ging es indirekt auch um Ihre Russlandpolitik als damaliger Außenminister, aber das ist gar nicht im Kern meines Erachtens, ging es gar nicht darum, sondern die Formulierung, ich habe diese Rede noch ein, zwei Mal nachgelesen, war, zu häufig macht bis heute westliche Politik, westliche Außenminister fragen zu wenig in Zentraleuropa nach bei den polnischen Kollegen, den ungarischen Kollegen, also quasi dem Osten, der neu dazugekommen ist. Wie seht ihr das Ganze?
Ja, wenn Sie die Reden nachlesen, dann lesen Sie hoffentlich auch meine Reden nach und können eigentlich nicht zu dem Ergebnis kommen, dass es einen deutschen Außenminister mit meinem Namen gab, der wenig auf Osteuropa gehört hätte. Im Gegenteil, ich glaube, niemand hat sich so intensiv mit Osteuropa, gerade unseren europäischen Nachbarstaaten und insbesondere mit Polen gearbeitet, wie ich das versucht habe zu tun. Diese nachträgliche Aufarbeitung im Abstand von vielen Jahren ist leider relativ einfach, aber sie muss deshalb auch nicht stimmen.
Aber muss sie nicht auch eine Mahnung sein an, wir beide sind im Westen aufgewachsen und haben beide, sind beide mit ähnlichen Erzählungen aufgewachsen. Nehmen wir das Jahr 1968, das ist vermutlich für uns beide instinktiv mit Rudi Dutschke, mit dem Aufbruch, mit dem Durchlüften eines verkrusteten, einer alten Republik behaftet, wonach es dann anschließend mit Willy Brandt zeitgemäß moderner wurde. Hier in Ostdeutschland, aber auch in vielen osteuropäischen Ländern ist 68 eben der Prager Frühling. Das wissen Sie alles, muss ich Ihnen alles gar nicht erzählen. Aber sind wir da nicht genau an so einem Beispiel, wo einfach es schwierig, also man immer wieder gefordert ist, die andere Denkweise mitzudenken und auch sich bewusst zu machen?
Ja, ich weiß nicht, wie jemand zu dem Ergebnis kommen kann, dass es Politikern unmöglich ist, die Veränderung von Lebensumständen und politischen Situationen mitzudenken. Es wird ja so getan, als habe nur der Beobachter mitgekriegt, dass es eine Veränderung der Sicherheitslage und der politischen Architektur in Europa gegeben hätte. Ich kann Ihnen versichern, das beschränkt sich nicht auf die Beobachter, sondern die Politikhäuser ist doch auch eine erkennbar andere. Und wir müssen, glaube ich, auch in Betracht ziehen, dass das, was in den späten 60er, frühen 70er Jahren als Ostpolitik formuliert worden ist, ihre Spuren gehabt hat, die ja dann nicht nur von Willy Brandt weitergetragen worden sind, oder von sozialdemokratischen Kanzlern wie Helmut Schmidt weitergetragen worden sind, sondern das ist ja zunächst mal noch eine ganze Weile prägend gewesen, auch in der Zeit des Bundeskanzlers Helmut Kohl. Es ist doch nicht vorwerfbar, dass viele daran geglaubt haben, gehofft haben, dass die Vereinbarungen von Helsinki, die jetzt in diesem Jahr 50 Jahre zurückliegen, auch tragen für eine weitere Zukunft. Wir sind enttäuscht worden. Ja, das stimmt. Wir sind enttäuscht worden. Die internationale Ordnung, die wir zunächst auf die Schlussakte von Helsinki gegründet haben, funktioniert nicht mehr. Russland hat sie mit dem Angriffskrieg der Ukraine zerstört. Das muss Folgen haben, auch für unser Blick, nicht nur auf das heutige Russland, sondern auch auf die gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur. Und dass Politiker das mitkriegen, sieht man doch an den Entscheidungen, die gegenwärtig fallen. Was die bessere Ausrüstung und den Personalaufwuchs bei der Bundeswehr angeht, ist das eine. Aber auch ein wachsendes Verständnis in weiten Teilen der Bevölkerung dafür, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit mit Blick auf diese veränderte Sicherheitslage besser ausbauen müssen und wir daneben eben auch jenseits der Streitkräfte für eine Widerstandsfähigkeit oder neudeutsch gesprochen Resilienz in der Bevölkerung sorgen müssen, will sagen, dass wir auch mit Blick auf Feuerwehr, THW, Rettungsdienste uns für den Fall der Fälle besser ausrüsten müssen. Das geschieht ja alles. Insofern verstehe ich manchmal den Blick zurück nicht, wenn er nicht auch in seinen Blick mit aufnimmt, dass es Bedingungen gab, bei denen bestimmte Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen sind, sich die Bedingungen verändert haben und deshalb neue Entscheidungen erforderlich sind. Das bedeutet nicht immer, dass deshalb frühere Politik schon falsch war.
Ich will eigentlich von Herrn Martin längst weg, und zwar auch nicht als Vorwurf gemeint. Ich formuliere es mal anders, rein menschlich gefragt. Wie viel Anstrengung ist es, diesen Blick sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass es eben noch, das erleben Sie ja auch, Sie haben es am Anfang angesprochen, bei den Kaffeetafeln kontrovers mit Blick auf Russland, einfach andere Erlebnisse gibt, andere Empfindungen gibt und auch andere Erzählungen gibt, mit denen Leute aufgewachsen
sind. Ja, aber deshalb bin ich ja hier, deshalb scheue ich das Gespräch nicht, deshalb habe ich vorhin gesagt, wir haben im Verlauf des letzten Jahres an vielen Kaffeetafeln auch gesprochen über Krieg und Frieden und ob Deutschland sich richtig positioniert an der Seite der Ukraine und vor allen Dingen mit welcher Unterstützung der Ukraine gegenüber. Ich meide die Themen ja nicht, sondern ich suche sie, weil ich weiß, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das, worauf es ankommt, ist doch, dass wir nicht nur über Empfindungen reden, sondern über tatsächliche Veränderungen, die politische Entscheidungen notwendig machen. Und deshalb versuche ich mit einiger Geduld, mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich aus zurückliegenden Phasen der internationalen und der Außenpolitik habe, zu erklären, dass es auch nichts hilft, sich manchmal nur gute Erinnerungen zu pflegen und die Gefühlswelt in Ordnung zu halten, sondern dass sich manchmal die objektive Lage so verändert, dass man vielleicht nicht ganz einfach, aber doch zu neuen Entscheidungen, etwa auch zur Stärkung der eigenen Verteidigungsfähigkeit und zu einem anderen Umgang mit Russland kommen muss. Das ist inzwischen in Deutschland geschehen. Nicht alle finden das gut. Ich halte es für notwendig.
Jetzt sind Sie seit über 30 Jahren in der Politik. Das heißt, Sie können auf einen langen Zeitraum zurückblicken. Man hat oder viele Kollegen und ich haben so den Eindruck, heute geht es unglaublich viel um Gefühle, wie die Politik gefühlt wird, wie dies und jenes gefühlt wird. Und daraus kommen eben solche Wahlergebnisse raus, wie sie rauskommen. Hat sich das wirklich geändert? Sind wir heute tatsächlich wirklich mehr mit Gefühlen beschäftigt und hat man früher rationaler auf Politik geschaut?
Ich glaube, wir müssen ganz einfach sagen, Sie unterhalten sich hier mit einem Klassiker unter den Politikern. Ich unterhalte mich mit einem klassischen Medium. Und wir beide müssen zur Kenntnis nehmen, dass die politische Kommunikation sich verändert hat, weil ein neuer Konkurrent in der politischen Kommunikation aufgetreten ist, und das sind die sozialen Medien. Die unterscheiden sich in zwei Dingen. Erstens kommen sie aus der Welt der Informationstechnologie und funktionieren nach dem Prinzip 0 und 1, oder ich könnte auch sagen Schwarz und Weiß, mit dem Nachteil für die Demokratie, dass das, was eigentlich wichtig ist, die Nuancen zu sehen, zu differenzieren, in der Logik des Schwarz-Weiß kaum noch unterkommt. Das hat die Kommunikation zu einem wesentlichen Teil verändert und nicht zum Besseren. Ich beklage das nicht, wir werden uns darauf einstellen müssen, auch Politik muss sich darauf einstellen. Das Zweite ist, dass durch die Bewirtschaftung der täglichen Empörung Gefühle, Empfindungen, Hass und Freude eine viel größere Rolle spielen, als das noch zu Zeiten der Fall war, als wir beide nur Zeitungsleser waren, wo der Blick auf die Politik und Veränderungen der Politik doch wesentlich nüchterner war als das heute. Ich will jetzt nicht sagen, dass die sozialen Medien die politische Kommunikation schon vollständig übernommen haben, aber sie spielen eine wichtige Rolle. Sie sehen das auch. Wenn sich irgendwo Shitstorms in den sozialen Medien entwickeln, kommen auch Qualitätsmedien kaum noch daran vorbei, es in irgendeiner Weise aufzugreifen. Insofern sollten wir schon ernst nehmen, dass diese Veränderung durch den Hinzutritt eines neuen Akteurs eine Bedeutung hat für die Demokratie und, wie Sie gesagt haben, Gefühle heute eine stärkere Rolle spielen, als das vor 20, 30 und 40 Jahren der Fall war. Das ist für die politische Debatte nicht immer nützlich, aber es ist Teil einer veränderten Realität, die wir nicht zurückdrehen können.
Haben Sie eine Idee, wie man damit umgehen müsste?
Jüngere Leute, glaube ich, stört das gar nicht so sehr. Ich sage, dass Gefühle nicht immer der richtige Ratgeber sind für Politik. Und deshalb habe ich vorhin mit Blick auf unsere Debatten über Krieg und Frieden gesagt, ich sehe meine Rolle eben auch darin, dass ich über die Gefühle hinwegrede und sage, lasst uns auch darüber reden, was sich objektiv verändert hat. Lasst uns mit den Fakten beschäftigen, die politische Entscheidungen entweder einfordern oder notwendig machen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber solange ich das kann, werde ich das tun.
Jetzt ist ja ein Bundespräsident viel mit dem Wort beschäftigt. Hm. Er wirkt durch das Wort im Wesentlichen. Kann ein Bundespräsident in diesen Zeiten funktionieren, indem man eigentlich noch 20 Sekunden bei TikTok hat?
Ja, kann er. Weil, ich meine, nehmen Sie jetzt eine der letzten größeren Reden zum 8. Mai. Es gibt schon in der deutschen Bevölkerung auch ein Bedürfnis, gerade in dieser von Gefühlswelten oder schnellen Veränderungen geprägten Realität, es gibt schon das Bedürfnis nach einer Orientierung oder sagen wir, sich auch erinnerungspolitisch zu verorten. Und da muss der Bundespräsident die richtigen Anlässe suchen. Und der 8. Mai, die Erinnerung an das Kriegsende, war ein solcher Ort. Und ich habe viele, viele Zuschriften nach dieser Rede gekriegt, die jedenfalls dankbar zum Ausdruck gebracht haben, dass das eine Rede zum richtigen Zeitpunkt ist. Und das gilt für die Innenpolitik, gilt aber auch für die Außenpolitik. Nicht? Zur gleichen Zeit oder fast zur gleichen Zeit haben wir erinnert an 60 Jahre diplomatische Beziehungen mit Israel, mit einem Besuch des israelischen Präsidenten hier in Berlin und dann mit einem Gegenbesuch 2 Tage lang in Israel. Das sind keine einfachen Situationen, mit denen man umgehen muss und bei denen die Menschen im Lande auch erwarten, dass man das Angemessene und Richtige in solchen Situationen sagt. Deshalb, ja, unsere politische Kommunikation ist überlagert durch soziale Medien, ist überlagert durch tägliche Empörungen und Wallungen in der Gefühlswelt, das stimmt alles. Trotzdem gibt es ein Bedürfnis, bei ernsten Situationen gibt es ein Bedürfnis danach zu hören, Einordnungen wahrzunehmen. Und das ist eine Aufgabe, die ich jedenfalls gerne erfülle.
Deshalb zum Schluss, wenn ich Sie richtig verstehe, ist es quasi auch die Botschaft so eines Besuches hier in Delitzsch, in Senftenberg, in Stendal, wo immer, dass Sie sagen, bei allem Ärger, versucht doch auch mal kurz euch zurückzulehnen, einmal durchzuatmen und dann nochmal zu überlegen, ob der Ärger, der jetzt gerade so aufwallt,
ja, ich meine, das ist es. Und die Erinnerung daran, die Mahnung daran, dass durch Meckern aus der Sofaecke noch nie sich etwas zum Besseren gewandt hat. Ich freue mich darüber, dass es hier in Delitzsch eine sehr, sehr aktive Bürgergesellschaft gibt, wo viele immer noch bereit sind, Verantwortung im Ehrenamt zu übernehmen und eine wirkliche Stütze in dieser Stadt sind. Also das, was ich in anderen Reden häufig sage, das Ehrenamt ist das Rückgrat der Gesellschaft, ist manchmal eher eine Mahnung im Sinne von, sollte es sein. Ich glaube, hier in Delitzsch kann man sagen, hier funktioniert es.
Herr Bundespräsident, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das also das Gespräch mit dem Bundespräsidenten, mit Frank-Walter Steinmeier. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis auf einen Podcast der geschätzten Kollegen. Im Podcast Der Schacht, Fußball, Kultur, Erzgebirge, nimmt euch Autor und Fußballromantiker Gregor Rühl tief mit ins Erzgebirge. Das ist dieses Mal Teil der europäischen Kulturhauptstadtregion und dort ist 35 Jahre nach dem Mauerfall noch immer viel im Wandel. Vieles, was früher wichtig war, ist weg, geblieben ist der Fußball. Was macht der FC Erzgebirge Aue mit einer Region, die sich neu erfinden muss? Kann ein Stadion wirklich Identität stiften? Und was bedeutet Tradition, wenn sich alles verändert? Gregor trifft Fans, Vereinslegenden, einen jungen Spielzeugmacher und fährt mit echten Bergmännern unter Tage. Der Schacht. Fußball, Kultur, Erzgebirge hört ihr jetzt in der ARD Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Das war es auch mit unserem Podcast mit Wahlkreis Ost und auch den werbefrei in der App der ARD Audiothek.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.